Samstag. Die Zunge Europas. Die Sonne knallte mir direkt auf den Kopf, es musste also irgendwas zwischen 1 und 2 sein. Meine Lippen fühlten sich taub und gedunsen an. Ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund, wie Blut. Die Kleidung klebte am Körper, meine Füße waren kochend heiß. Noch nicht einmal die Schuhe hatte ich ausgezogen. Ich ruckelte vorsichtig mit dem Kopf, fühlte sich nach Sofalehne an, also alles wie immer. Ich horchte mich hinein, um das unmittelbare Gefühl zu ergründen, das sich direkt nach dem Aufwachen einstellt. Ganz gut. Ich fühlte mich, wie jemand sich fühlt, der einiges richtig und wenig falsch gemacht hat, woraufhin Dinge passiert sind, die man nicht für möglich gehalten hätte. Wie ich wohl im Schlaf aussehe. Ein fratzenhaft entstellter Ausdünster, ein angeschwemmter, halb vermoderter Wal, ein von einer Wolke vergorener Unterleibszersetzungsprodukte eingehülltes Viech. Ein Viech, das beständig ekelhafte Geräusche absondert. Schnarchen, Schnauben, Röcheln, Grunzen, Furzen, Rülpsen, Schmatzen. Monsieur 100 Dezibel. Schon von der Lautstärke zum ewigen Alleinschlafen verdammt. Die Wahrheit über einen Menschen, wie er im Schlaf ist. Tja, obwohl das ja wohl objektiv wichtig ist, hatte ich mir darüber noch nie richtig Gedanken gemacht. Um das rauszukriegen, müsste ich mich quasi selbst observieren. Vielleicht war es ja auch ganz anders. Schönes Bild. Ein normaler, mittlerer Mann, dessen Brustkorb sich unmerklich hebt und senkt, die Andeutung eines Lächelns auf den von undramatischen Träumen entspannten Zügen. Alle halbe Stunde dreht er sich um, rechts, links, Mitte, wie es sich gehört. Der Mann sieht nicht aus wie ein mit einem abgesplitterten Kochlöffel zu Tode geschabtes Rührei, sondern wie ein edles Stück Fleisch mit definierter Struktur und Maserung. Die Haut ist trocken, der Mann schwitzt nicht, es gibt nicht zu schwitzen oder auszuschwitzen. Weder ein schlechtes Gewissen noch ein schlechtes sonst was. Ein vom Spielen tollen und von vielen heiteren, jedoch nie banalen Gedanken redlich erschöpfter Lausbub. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass Janne sich eine Zigarette angesteckt hatte. Vielleicht lag bzw. saß sie schlafend neben mir. Wie wäre das eigentlich? Einerseits, andererseits. Ich konzentrierte mich, so doll ich konnte. Wenn sie tatsächlich noch hier wäre, müssten doch Atemgeräusche, Stoffrascheln, irgendwas zu hören sein. Man spürt doch die Anwesenheit eines anderen. Nichts. Nur von draußen entferntes Kindergeschrei, Autos und die Bimmel vom Eismann. Oder Eiermann. Oder Eimann. Klingelingeling. Vielleicht war ja auch alles Einbildung und ich wälzte mich schon wieder in einer Pfütze. Gott, oh Gott, das hatte ich ja ganz vergessen. Gestern die teure Federkernmatratze, heute das teure Sitzmöbel, morgen die noch teurere Küchenzeile. Vorsichtig ließ ich meine Hand nach unten wandern. Klebrig, aber trocken. Die Tanks hatten gehalten. Leider quoll meine Wampe unter dem verrutschten Hemd hervor. Fühlte sich nicht gut an, sah sicher auch nicht gut aus. Ich zog vorsichtig den Bauch ein und stopfte das Hemd in die Hose. Was, wenn Janne hellwach und kerzengerade neben mir saß und mich schon die ganze Zeit beobachtete? Ich hielt es nicht mehr aus, riss die Augen auf und drehte ruckartig meinen Kopf nach rechts. Aua, Nacken! Da war keiner. Auf dem Tisch lag ein Zettel. Guten Morgen, du bist schnell eingeschlafen. Ich habe noch ein Gläschen getrunken. Erhol dich, bis bald, Janne. Ich studierte ihre Schrift. Schrift ist gut, unleserliche Sauklaue. Krakeliges Geschmiere einer linkshändigen Nazi-Richterin, ermüdet vom Abzeichnen unzähliger Todesurteile. Auf dem Tisch stand die halbvolle Flasche Sekt. Ich nahm sie in die Hand und schüttelte sie vorsichtig. Prickelte und schäumte und zischte, als hätte man sie gerade geöffnet, ohne Löffel, ohne Kühlung, ohne alles. Die verdammte Kohlensäure ist einfach nicht tot zu kriegen, kämpft zäh ums Überleben, will nicht verschwinden, sich für immer in Luft auflösen. Löst sich Kohlensäure überhaupt in Luft auf? Gute Frage für ein TV-Wissensmagazin. Die teuersten Getränke werden immer erst dann verkostet, wenn man nichts mehr von ihnen hat. Ein Anstandsschlückchen und das war's. Nachts kommt der Hund und kippt die Flasche um. 24.000 Euro teurer Rothschild, vom Dobermann aufgeschleckt. Probleme der oberen 10.000. Routinierte Nachtschwärmer sollten stets ein paar gut gekühlte Pikolöchen vorrätig haben. Dann schmerzt es nicht allzu sehr, die übrig gebliebene Plörre wegzuschütten. Außerdem setzen überschaubare 0,2 Liter ein Zechkumpan frühmorgens nicht noch unnötig unter Leistungsdruck. Ich schenkte mir ein Glas ein und trank es in einem Zug aus. Der Morgenglimmer ist der schönste Glimmer, da die Blutalkoholaufnahme weder durch Verdauungstätigkeit noch durch die Erschöpfung nach einem langen Arbeitstag behindert wird. Außerdem knallt warmer Sekt besser. Darüber sind sich alle ernstzunehmenden Opinion-Leader einig. Ich trank gleich noch ein Glas und fühlte mich herrlich beschwingt. Mein Herz hüpfte und wurde nach oben geschleudert, ohne gleich wieder hinabzusinken in die vertraute Düsternis oder sich im Nichts aufzulösen wie die verdammte Kohlensäure. Vielleicht war das Bewusstsein, dass so etwas wie gestern möglich ist, nie verloren gegangen. War es vielleicht nur überdeckt worden von einer Horde aufgeplusterter Gespenster und idiotischer Erscheinungen. Möglicherweise hatte sich sogar der liebe Gott himself eingeschaltet und die Keksdose, in der er mich seit Jahr und Tag gefangen hielt, ein paar Zentimeter gelupft, nur so weit, dass ich meinen Kopf hinausstrecken konnte, um mir einen Überblick über die vielen wichtigen Dinge zu verschaffen, die es noch zu erledigen galt. Ganz wenig gelupft und auch nur für kurze Zeit. Bald würde sich der Deckel wieder schließen und die Kraft, die in ihrem Wiedererwachen eine ungeheure Macht enthüllt hatte, würde in den Löchern verrinnen, die ich in die Luft starrte. Und wer weiß, ob und wann der liebe Gott mir noch einmal Ausgang gewährt. Wenn die Keksdose sich wieder verschlossen hatte, würde der Wille zur Veränderung aus meinem Arsenal verschwinden und an seine Stelle eine unendliche Trauer treten. Die ungenutzte, ungeforderte Leidenschaft würde sich endgültig in ihr Gegenteil verwandeln. Und spätestens dann heißt es hocken und starren und starren und hocken und sich jeden Abend vor dem Einschlafen überwältigen lassen von trostlosen Erinnerungen an das eigene Leben. Das Rückblicken nur als zufällige, konturlose Zeitballung erscheint. Eine einzige Quälerei aus Angst, Begehren, Krankheit, Demütigung, Einsamkeit und Schuld. Immer höher und höher türmt sich die Trauer und verdichtet sich zu einem Bild. Jeden Abend vor dem Einschlafen träume ich davon, erschossen zu werden in Polen, diesem dunklen, schweren Land im Herzen Europas. Die Fantasien sind unendlich süß und schwer. Irgendwo in einem kleinen Dorf werde ich von drei Männern auf einen etwas abseits gelegenen Acker geführt. Einer von ihnen steht vor mir und schaut mich an. Ich blicke in ein klares Gesicht, in freundliche Augen. Die anderen beiden sind hinter mir, wobei einer meine Hand hält und leise auf Polnisch zu mir spricht. Ich verstehe kein Wort. Der dritte drückt mir seine Pistole sanft an den Hinterkopf. So knie ich an diesem warmen Herbstnachmittag in der gesegneten polnischen Erde. Erschießungsfantasien in Polen, unendlich süß und schwer. Erschießungsfantasien in Polen voll Schmerz und Sehnsucht. Ich bin mein Leben lang unstet gewesen, ein irrlichterner Nichtsnutz, in die Welt geworfen und immer entwurzelt geblieben. Und nun, ausgerechnet hier, in der milden roten Abendsonne, empfange ich meine Auslöschung aus den Händen dieser Männer. Meine Tage vergehen in banaler, immer gleicher Abfolge. Ebenso die Abende, an denen ich nur da sitze und trinke. Einzig der kurze Moment vor dem Einschlafen lohnt. Der Moment, in dem die Kraft dieses Bildes mich jedes Mal von neuem überwältigt und ich mich ihm bedingungslos hingebe. Ich kann nicht anders. Die schönste, erhabenste Sekunde in meinem Leben, wenn endlich der Schuss fällt und mein erlöster Leib auf die heilige polnische Erde sinkt. Verlockung des Todes, die eine eigentümliche Befriedigung verschaffen. Anderes Bild, das gleiche in grün bzw. lustig. Die Kamera zoomt auf eine Siedlung, die in den 60ern versehentlich auf einer Giftmülldeponie errichtet wurde und nun zur Geisterstadt verkommen ist. Sämtliche Häuser sind geräumt. Lediglich ein einzelner Mann hat nach 10 jahrelangen Prozessieren lebenslanges Wohnrecht angeklagt. Ich, genannt Toxic Man, weil ich trotz der verseuchten Umgebung immer noch lebe, ein medizinisches Wunder. Was ich zum Leben benötige, wird mir alle 3 Wochen von einem Spezialbringdienst, in Klammern Asbestanzüge, Asbestmasken, Asbestschuhe, Asbesthandschuhe, Asbestmundschutz, Asbestsackschutz, geliefert. Die Lebensmittel lagere ich in 2 überdimensionalen Tiefkühltruhen. Was nicht mehr reingeht, grabe ich im kontaminierten Garten ein. Auf dem Dach meines Hauses steht eine Antenne, mit der ich Eutelsat empfange, das es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich empfange es trotzdem. Paradoxon. Weil mir das Wort so gefällt. Eutelsat. Oft spreche ich es stundenlang vor mich hin. Eutelsat, Eutelsat, Eutelsat. Je häufiger ich es ausspreche, desto vielschichtiger werden Klang und Bedeutung. Eutelsat, Keulensalz, Eulenkraft, Säulenkampf, Räumungsast. Eigentlich geht es mir gar nicht schlecht. Ein von trüben, nebligem Wohlbehagen begleitetes Fortschreiten. Weil mein Körper vergiftet ist, schlafe ich oft tagelang nicht. Dann breche ich plötzlich vom Schlag getroffen zusammen und falle in tiefe Ohnmacht. Ich habe ein freundliches Wesen, mein Gesicht ist großflächig und je nach Stimmung wandelbar. Ein warziges, staubiges, mehliges, aus mehreren 40 miteinander verwobenen Schichten wulstig wucherndes Geschöpf, dessen Gewicht über die Körpergrenzen hinausschwappt. Mein von Giften, Ermüdungsbrüchen und süßsaurem Abrieb brüchiger, formloser Körper droht in einem plötzlichen Zeitvorsprung, in einen größer werdenden Hohlraum vorzustürzen und von der eigenen Masse erdrückt zu werden. In meinem Schlafzimmer hängt ein 4-fach Farbdruck von Muschi Stoiber bei der Gartenarbeit. Sonst besitze ich keine Poster oder Bilder. Regelmäßig berichtet das Fernsehen über die albinohafte Mullgestalt. Ich bin eine Attraktion, eine lebende Legende. Heute ist mal wieder das RTL-Regionalfernsehen zu Gast. Für die blutjunge Moderatorin ist es die Feuerprobe. Wenn sie das gut über die Bühne bringt, hat ihr der RTL-Chef versprochen, dann wird sie zu einem Sendergesicht aufgebaut. Sie soll anstelle von Olli Geissen, in Klammern wegen Reichtums geschlossen, bereits die kommende Ausgabe der nervigsten Sommerhits der 90er moderieren. Diese Chance will sie nutzen, unbedingt. Allerdings verlangt ihr der Spezialauftrag alles ab. Sie kann den Blick kaum von meiner Augenpartie abwenden. Ich habe mir erst kürzlich vor lauter Langeweile die Brauen weggeschnitten und mit einer Haushaltszange Fuß- und Fingernägel gezogen. Das sieht ganz schön strange aus. Es war gar nicht schlimm, durch die vielen Gifte bin ich fast so schmerzunempfindlich wie ein Waschbär. Ein Zahnarzt habe ich seit vielen Jahren nicht mehr von innen gesehen. Die Laute, die meinem vergammelten Gebiss entströmen, sind kaum zu verstehen, ein nasses, feuchtes Grummeln und Raunen. Deshalb ist der Beitrag untertitelt. Ich habe gute Laune. Anstatt die Fragen zu beantworten, mache ich Sprüche, ein nach dem anderen. Willst was gelten? Mach dich selten. Wer Geld hat, schickt sein Kind ins Bad. Wer keins hat, wäscht es selber ab. Den Sack schlägt man, aber den Esel weint man. Das Leben ist so kurz wie ein langes Gesicht. Frau am Lenker, Schlenker, Schlenker. Mein Niedergang geht in die letzte Phase. Ich erledige alles nur noch halb. Bei genau der Hälfte breche ich ab. Kreuzworträtsel lösen, Abwasch, Lesen, Körperpflege, Stuhlgang und Haaren. Mittlerweile zur Larve verkrümmt, schleppe ich mich mit halbgefüllter Blase vornübergebeugt durch die Wohnung. Ein Stuhlverhalter, ein von Kretze und Notdorf gezeichnetes Fabelwesen, dessen einziges körperliches Vergnügen der innere Druck der abführenden Organe ist und das sich schrittweise rückverwandelt, rückverpuppt, rückeit. Ja, genau, rückeit. Rückeit ist ein gutes Wort. Die festen Teile meiner Ausdünstung lagern sich auf der Haut ab und verdicken sich zu einer Schale, braungraue Eierschale, aus der irgendwann nur noch mein Kopf und die Extremitäten hinausgucken. Im Ei bildet sich dickflüssige, grüne Schmiere, Eigelb bzw. Eigrün. Zum Ende hin kann ich kaum noch den Kopf drehen, so zäh ist die Schmiere. Endlich ist es soweit. Ich schleppe mich mit letzter Kraft in den Garten, grabe in Schildkrötenmanier ein tiefes Loch in die Erde und lasse mich hineinplumpsen. Ein 7000 Watt Radiator heizt die Grube auf. 60 Grad, 61 Grad, 62 Grad, Zieltemperatur. Nach 3 Tagen hat sich das Ei selbst ausgebrütet. Auferstehung aus Schmiere. Ich werde zum fetten Führer eines senilen Schrumpelvolks, der Honks. 3 Telefonnummern werde ich auswendig mit ins Grab nehmen. Die von Onkel Friedrich gehört dazu.
Mahnstein?
Hier ist Markus, Markus Erdmann.
Das gibt's doch nicht, Markus. Das ist ja eine Überraschung.
Finde ich auch. Wie geht's denn so?
Ach, du weißt ja, wie das ist. Wer sich in der Jugend viel bürstet, muss sich im Alter nicht mehr kämmen.
Hä? Verstehe ich nicht. Astrein. Hermeneutische Geilheit. Ach so, ja.
Wie geht's denn Oma und Opa? Und vor allen Dingen, wie geht's dir? Hast du gut zu tun?
Ja, wie man's nimmt. Deshalb rufe ich unter anderem an. Ich erklärte ihm mein Vorhaben. Toll. Er schien es toll zu finden, obwohl toll in seinem Vokabular natürlich nicht vorkam. Alte Schule. Ein Buch, das seine Verdienste würdigt. Endlich konnte er mal auspacken. Ich verschwieg ihm allerdings, dass das Buch voraussichtlich nicht unter seinem Namen erscheinen würde. Ja, also wenn es dir recht ist, würde ich gleich am Montag mal vorbeikommen, so eine Stunde oder zwei. Vielleicht fällt uns gleich was ein.
Montag ist schlecht, aber Dienstag, da habe ich den ganzen Tag Zeit. Kannst du ja aussuchen. Ja, dann um 11. Alles klar. Und grüß mir die Großeltern, ich komme sie bald mal wieder besuchen. Ja, mache ich, bis Dienstag dann. Ja, tschüss, Markus.
Spitze. Und du? Hinsetzen und schon mal anfangen, Skizzenentwurf, Plot, Synopsis, mir fehlte irgendwie noch der rechte Zugang. Ich beschloss, bis Dienstag zu warten und mich vom sicherlich reichhaltigen Angebot Onkel Friedrichs inspirieren zu lassen. Aber ein erster Schritt war getan, beziehungsweise 2 Schritte, eigentlich sogar 3. Im Grunde genommen war das Ding im Kasten. Ich ging zum Fenster und blinzelte in den hohen Himmel. Das Licht schien noch mal eine Spur härter zu sein als sonst. Entspann dich mal, du Schranze! Ein letztes wütendes Aufbäumen. Der Sommer nahm noch einmal seine ganze Kraft zusammen, um am letzten Tag seiner Herrschaft möglichst viele Lebewesen mit in den Untergang zu reißen. Alle Wetterdienste prognostizierten das Ende der Affenhitze innerhalb der nächsten 24 Stunden. Atlantiktief, schwere Unwetter, sintflutartige Regenfälle, heftige Gewitter, orkanartige Böen, taubeneigroße Hagelkörner, Überschwemmung, Temperatursturz ins Bodenlose. Ich trank noch ein Glas. Wie oft hatte ich nachts hellwach neben Sonja gelegen, kurz davor, sie wach zu rütteln und anzuschreien. Was in Gottes Namen machen wir hier eigentlich? Genau, warum nicht mal zur Abwechslung in Gottes Namen? Und was machten wir da eigentlich? Seit vielen Jahren. Was hatten wir vor, noch vor oder ursprünglich mal vorgehabt? Und wie um Himmels Willen sahen wir eigentlich aus? 2, die sich durchgemogelt haben und nun in einem von beiderseitiger Rücksichtnahme und Schonung lebendem Quatsch hängen geblieben sind. Die Liebe hat sich in die Niederung des Alltags verabschiedet und jetzt verrinnen die Tage in trostloser Eintönigkeit, im großen, nichtssagenden Leiden, in dumpfem Warten und panischem Erkennen, wie spät es schon ist. Wir haben nichts gegeben und nichts gefordert, übrig bleiben nur wir selbst und unsere Verweigerung. Achselzucken, leise Schnaufen, noch leiseres Gefurze, Bäuerchen. Knallt euch doch mal wenigstens eine. Ein kräftiger Tritt in den Unterleib tut's auch. Oder wenigstens vom Fahrrad oder vom Gartentraktor schubsen. Das könnte die Lösung sein. Dem lächerlichen Kleinkrieg, dieser Karikatur des Kampfes, eine Absage erteilen. Im Feld ist man etwas wert, da wird das Herz noch gewogen. Ein offenes Gefecht, das die gemeinsame Vergangenheit rückstandsfrei in einem Endkampf tilgt. Tage und Nächte langes Prügeln, Ringen, Beißen, Schlagen, Kratzen, Haare ausreißen, bis man blutend grün und blau vor Kraftlosigkeit zitternd auf allen Vieren durch die Wohnung kriecht und übereinander herfällt, um sich ein letztes Mal zu vereinigen. Es wegbumsen, die schwere, schwere Last verbrennen. Interessante Idee eigentlich, kann man sich zumindest gut vorstellen. Doch dann hatte ich mir doch wieder nur auf die Zunge gebissen und mich auf die andere Seite gerollt.